Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Trennung von Kirche und Staat sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Auf LoRa München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Heute haben wir folgende Themen vorbereitet. Wir waren dabei bei dem Gedenken an Kurt Eisner, dem ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, der 1919 von einem Rechtsextremen ermordet wurde. Gegen die Militarisierung von Schulen und Universitäten heißt es heute. Am Bayerischen Verfassungsgerichtshof wurde kürzlich im Namen von 200 KlägerInnen Popularklage gegen das Gesetz zur Förderung der Bundeswehr in Bayern, das sogenannte Bayerische Bundeswehrgesetz, eingereicht. Über die Hintergründe haben wir mit Martina Borgendale, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Bayern, und dem Friedensforscher Tobias Pflüger gesprochen. Zudem hören wir ein Statement von Rechtsanwältin Adelheid Rupp, die Kläger vertritt. Mehr dazu gleich. Und Sie hören Ausschnitte von dem Gedenken auf dem Odeonsplatz, das noch am selben Tag des Anschlags auf die Demo der Gewerkschaft Verdi stattfand, bei dem 2 Menschen getötet und über 30 verletzt worden waren.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Am Bayerischen Verfassungsgerichtshof wurde am 5. Februar im Namen von 200 KlägerInnen Popularklage gegen das Gesetz zur Förderung der Bundeswehr in Bayern, das sogenannte Bayerische Bundeswehrgesetz, eingereicht. Das Bündnis aus JuristInnen, WissenschaftlerInnen, Kirchen und Verbänden spricht sich gegen eine weitere Militarisierung von Schulen und Universitäten aus. Die Klagenden sehen die Wissenschaftsfreiheit und das Friedensgebot in Gefahr. Und der Bund für Geistesfreiheit München ist einer der MitklägerInnen. Worum es konkret geht, das schilderte am 5. Februar nach einer Pressekonferenz Martina Borgendale, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern, GEW.
Ja, wir als GEW sehen das Bayerische Gesetz zur Förderung der Bundeswehr sehr kritisch. Wir haben da Kritik in 2 Bereichen. Das erste ist an den Schulen, dass im Rahmen des Politikunterrichtes nun Jugendoffizierinnen und Jugendoffiziere der Bundeswehr kommen dürfen müssen. Das war vorher den Schulen bzw. den Lehrkräften freigestellt, die einzuladen oder nicht. Wir sehen da das Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsenses verletzt. Der Beutelsbacher Konsens gilt seit 1976 als Leitlinie für guten Politikunterricht und er besagt, dass Kontroverses auch kontrovers dargestellt werden muss. Und nun ist es so, dass die Organisation der Friedensbewegung natürlich nicht so viel Personal und auch finanzielle Mittel zur Verfügung haben wie die Bundeswehr. Das heißt, selbst wenn man da jemand einladen möchte, ist es oft schwierig, da Personen zu kriegen als Gegengewicht, das dieser Beutelsbacher Konsens fordern würde. Und deswegen sehen wir hier quasi die Übermacht der Bundeswehr jetzt durch dieses Gesetz, das man sie einladen muss. Also wir meinen, voll ausgebildete Politiklehrkräfte müssten das dann machen und ausgewogen darstellen statt Jugendoffizier in der Bundeswehr. Unser zweiter Kritikpunkt ist, dass wir die Wissenschaftsfreiheit verletzt sehen, weil eben jetzt mit dem Gesetz und den Änderungen im Hochschulinnovationsgesetz die Zivilklauseln an bayerischen Hochschulen verboten worden sind, als einzigen Bundesland in Deutschland. Es ist sogar so, dass in 2 Bundesländern, nämlich in Thüringen und Bremen, den Universitäten gesetzlich rein zivile Forschung vorgeschlagen wurde. Wir sehen also, Bayern geht hier auch wieder allen anderen weit voraus. Und deswegen denken wir, es ist wichtig, jetzt was zu tun, bevor andere Bundesländer vielleicht nachziehen auf der momentanen Welle der Zeitenwende.
Sagt Martina Borgendale, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern, GEW, nach einer Pressekonferenz, auf der die Klage gegen das Bayerische Bundeswehrgesetz vorgestellt wurde. Die von ihr erwähnte Zivilklausel ist eine Selbstverpflichtung von wissenschaftlichen Einrichtungen wie Universitäten und Forschungseinrichtungen, ausschließlich für zivile Zwecke zu forschen. Eine Einführung einer Zivilklausel wird durch das Bundeswehrgesetz solchen Institutionen unmöglich gemacht. Auf der Pressekonferenz stellte dann Rechtsanwältin Adelheid Rupp die konkreten Punkte vor, mit denen man die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes nachweisen will. Als erstes ging es um die Frage der Gewissensfreiheit von SchülerInnen.
Da liegt unserer Ansicht nach ein Verstoß gegen Artikel 107 der Bayerischen Verfassung vor. Mit dem Gesetzestext wird zwingend eine Zusammenarbeit mit Jugendoffizieren und Jugendoffizierinnen eingeführt, eine Verpflichtung. Das heißt, es gibt nicht mehr die freie Entscheidung, auch der Schülerinnen und Schüler, ihrem Gewissen nach sich dem zu stellen oder nicht zu stellen. An so einer Stelle kann man eine Parallele zum Beispiel zu den ganzen Kruzifixurteilen ziehen, wo dann der Freistaat gezwungen war, im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz eine Widerspruchsregelung einzuführen. Das wäre meiner Ansicht nach das Mindeste, weil man sich nicht, wenn man nach der bayerischen Verfassung geht, in einen existenziellen Konflikt bringen muss. Und ein solcher ist das, ob man sich hier der Beratung und der Werbung der Bundeswehr aussetzen will oder nicht aussetzen will. Der Staat ist ausdrücklich gehalten, eine Verletzung der Gewissensfreiheit zu vermeiden. Er hat gewissensschonende Alternativen zum abverlangten Verhalten zu eröffnen. Genau das ist in diesem Gesetz nicht der Fall. Kleiner Hinweis auch noch darauf oder eine Einordnung, wenn man die Wehrpflicht in der Vergangenheit sieht, dann gab es immer die Möglichkeit, sich der Wehrpflicht zu entziehen. Wenn Schülerinnen und Schüler sich einer Situation, wo die Bundeswehr sie in ihrer Karriere berät, nicht entziehen können, dann sieht man schon, wo hier der Widerspruch eigentlich steckt. Also das ist dann ein zu massiver Zugriff und man muss, das ist jetzt nicht juristisch, auch fragen, ja, Karriereberatung, warum nicht für Altenheime, Krankenhäuser und viele, viele andere sehr sinnvolle Berufe. Zum Zweiten ist es auch eine Verletzung der Familie nach Artikel 126. Den Eltern gewährt die bayerische Verfassung das Recht, ihre Kinder nach ihren weltanschaulichen Vorstellungen zu erziehen. Das Gesetz ermöglicht hier einseitig die Einflussnahme des Staates und Eltern ist es faktisch in diesem Rahmen dann nicht erlaubt, ihr Recht der Erziehung tatsächlich geltend zu machen. Weiter kommen wir zur Verletzung der Wissenschaftsfreiheit. Es ist eine Sollbestimmung, die zur Zusammenarbeit mit der Bundeswehr verpflichtet. Es gibt das Verbot einer Zivilklausel. Also wir haben im Bayerischen Hochschulgesetz eine Innovationsklausel. Diese Innovationsklausel ist so auszulegen, dass auch Zivilklauseln möglich sind. Bayern ist eines der wenigen Bundesländer, das die Möglichkeit der Zivilklausel im Hochschulgesetz nicht vorgesehen hat. Jetzt gibt es ein Verbot der Zivilklausel. Also es gibt ein Verbot der Verpflichtung der Hochschule, auch des einzelnen Fachbereichs, eben nur Forschung zu betreiben, die zivil genutzt wird. Auch hier ist es so, dass diejenigen, die forschen, denen steht nach Artikel 108 ein individuelles Abwehrrecht zu gegen Eingriffe der Gesetzgebung und der Verwaltung. Also die können sich verweigern. Das ist aber natürlich immer auch dann schlussendlich mit dem Arbeitgeber wieder mit großen Konflikten verbunden. Artikel 108 sichert jeder Wissenschaftlerin und jedem Wissenschaftler einen von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich der autonomen Verantwortung bei dem ernsthaften Versuch der Findung neuer Erkenntnisse zu. Das ist sozusagen das Selbstverständnis, das in der BV festgeschrieben wird für den Bereich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die damit auch Grundrechtsträger sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es sich das neben den abwehrrechtlichen Dimensionen hat der Staat schützend eine Aushöhlung dieser Freiheitsgarantie vorzubeugen. Also der Staat hat dafür zu sorgen, dass Wissenschaft autonom und frei stattfinden kann und nicht zu bestimmten Zwecken. Dazu kommt auch noch diese Sollenspflicht, wenn es tatsächlich um die nationale Sicherheit ginge. Die Frage ist da auch, wer definiert das am Ende? Die Forschenden können demnach nicht mehr frei entscheiden, ob Forschungsergebnisse für militärische Zwecke verwendet werden dürfen. Des Weiteren werden Forschende von Forschungsprojekten abgehalten, da sie sich immer vor Augen führen müssen, dass die Forschung militärisch verwendet werden kann. Zuletzt gibt es noch den Tatbestand der Menschenwürde. Die Menschenwürde ist eine Kernnorm, die man sozusagen immer in Verbindung mit den anderen Artikeln zu prüfen hat. Dieser Artikel 100, besagt, dass der konkrete Mensch nicht zum Objekt des Staates gemacht werden darf und dass er sich gegenüber allen politischen und rechtlichen Zugriffen des Staates und der Gesellschaft eigenständig und unantastbar ist. Und es ist weiterhin über Artikel 100 schlechthin verboten, den Menschen so zu behandeln, dass er nur noch ein Subjekt der öffentlichen Gewalt ist. Also auch das ist hier mit in den einzelnen Artikeln zu sehen. Meines Erachtens und auch natürlich der Kläger ist es so, dass es sich hier um ein eindeutig verfassungswidriges Gesetz handelt, dass der Schutz der Menschenwürde, der Wissenschaftsfreiheit, der Familie und der Gewissensfreiheit Vorrang vor politisch motivierten Zwängen haben muss.
Soweit Rechtsanwältin Adelheid Rupp. Auf der Pressekonferenz dabei war auch Friedensforscher Tobias Pflüger von der Informationsstelle Militarisierung IMI in Tübingen. Er war Bundestagsabgeordneter und von 2007 bis 2021 Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags. Er wies auf den politischen Kontext des Gesetzes hin, welcher seiner Meinung nach eine direkte Reaktion auf die sogenannte Zeitenwende sei. Was die bayerische Staatsregierung hier mache, sei sich zum Erfüllungsgehilfen der vielfach postulierten Kriegstüchtigkeit zu machen. Im Interview stellt er klar, warum das Gesetz nicht mit der bayerischen Verfassung vereinbar sei.
Erstens ist es so, dass dort festgelegt werden soll, dass man mit der Bundeswehr zusammenarbeiten soll, als Schulen und Hochschulen. Das heißt, es ist verpflichtend, gesetzlich verpflichtend. Das widerspricht eindeutig dem Bolzmacher Konsens im Bereich politische Bildung. Dass kontroverse Themen müssen kontrovers dargestellt werden. Und damit kann man das nicht, quasi kann das nicht, das ist schon auf der formalen Ebene völlig rechtswidrig. Inhaltlich ist es ein doppelter Skandal, weil quasi das natürlich in den Kontext sehen muss, dessen, was gerade läuft, nämlich mit der ausgerufenen Zeitenwende, die bedeutet, dass man eine enorme Aufrüstung betreibt. Es ist ja gerade ein Wettbewerb quasi, wie hoch denn der Militärhaushalt sein soll. Und es ist von 3,5% die Rede bei Habeck, 5% bei der AfD, 2% sind's real. Das sind 80 Milliarden Euro. Und was halt häufig vergessen wird, ist, welchen Anteil vom Gesamthaushalt das bedeutet. Das wäre 28%, was Habeck vorschlägt, des Gesamthaushaltes. Ist einfach skandalös und man muss einfach wissen, jede Waffe, die angeschafft wird, wird auch exportiert. Und damit ist völlig klar, das, was gerade stattfindet, soll ganz bewusst in den Kontext der Zeitenwende und dieser Aufrüstung quasi passieren. Dieses Bundeswehrförderungsgesetz nenne ich das mal. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass es dagegen diese Klage gibt, weil das eindeutig quasi erstens bildungspolitisch quasi rechtswidrig ist und zweitens inhaltlich völlig katastrophal. Und insofern bin ich richtig froh, dass wir hier gemeinsam die Klage einreichen konnten und hoffe, dass sie erfolgreich ist.
Du hast ja vorhin auf der Pressekonferenz bei deinem Statement gesagt, Bayern ist da Vorreiter. Warum gerade wieder Bayern?
Warum wieder Bayern? Naja, das ist, glaube ich, in der Landesregierung begründet. CSU, Freie Wähler, die ja beide offensichtlich einen heftigsten Rechtsdrall haben. Und ich meine, das ist tatsächlich so. Hier wird getestet, ob es funktioniert. Und wenn, dann wird es in anderen Bundesländern genauso gemacht. Ich weiß es aus Baden-Württemberg, dass es diskutiert wird, so ein Gesetz. Und da sind es halt Grüne und CDU, die in der Regierung sind. Aber es ist völlig klar, Bayern probiert's. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Bayerische Staatsgerichtshof da klar vor allem diese bildungspolitische Einseitigkeit erkennt, die einfach überhaupt nicht geht. Also kontroverse Themen müssen kontrovers im Bildungsbereich dargestellt werden. Das ist eine ganz alte, grundlegende Geschichte und dieses Gesetz soll das brechen und das geht nicht.
Hast du dann so ein bisschen Einblick oder einen Überblick darüber? Du hast gesagt, also Bayern ist Vorreiter, das Bundeswehrgesetz in der Art gibt es nur in Bayern. Wie läuft denn die Zusammenarbeit in den anderen Bundesländern mit den Unis, in den Schulen, mit der Bundeswehr? Hast du da einen Einblick oder Infos?
Da gibt es sehr viel Zusammenarbeit. Die Rüstungskooperation ist ähnlich quasi wie in Bayern sehr, sehr eng. In Baden-Württemberg, im mittleren Neckarraum, im Bodenseeraum gibt es engste Kooperation zwischen Schulen und insbesondere in den Hochschulen. Und damit ist eigentlich klar, man will jetzt versuchen, quasi mit dem Gesetz festzurren, dass sich auch wirklich jeder dran hält. Aber im Grunde genommen ist es eine Kontroverse, die überall läuft. Ich war vor kurzem in Halle eingeladen, in Sachsen-Anhalt. Da soll jetzt die Zivilklausel an der Uni geschliffen werden. Das bedeutet halt einfach, dass explizit auch quasi Menschen wie ich, die im Bereich Friedensforschung tätig sind, einfach nicht mehr so häufig dann da eingeladen werden, weil da macht man sich ja dann quasi unbeliebt und da kommt man natürlich echt in ein Problem. Und ja, deshalb ist Bayern zwar vorne dran, aber das ist eine bundesweite Geschichte, die gerade läuft.
Das im Begriff Zivilklauseln erwähnt. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, welche Hochschule die auch nutzt oder welche Hochschulen.
Zivilklauseln bedeutet, dass Forschung und Lehre nur rein zivil sein darf. Und es gibt an sehr vielen Hochschulen, insbesondere über Drittmittel, die Situation, dass quasi Rüstungsunternehmen selbst Professuren bezahlen. Und dass genau dieses verunmöglicht wird. Und Herrn Söder ist es natürlich ein Dorn im Auge, weil das bedeutet natürlich, dass genau diese Förderung da nicht laufen kann. Und das will man ums quasi mit der Brechstange mit diesem Gesetz. Und deshalb, die Zivilklauseln müssen verteidigt werden.
Gibt es denn viele Hochschulen, die diese Zivilklausel anwenden?
Es gibt eine ganze Reihe, die quasi auf unterschiedlichem Niveau Zivilklauseln haben. Es gibt welche, die sie drin haben in ihren Richtlinien, aber nicht anwenden. Es gibt welche, die quasi vorsichtige Formulierungen haben. Ergebnis ist jedenfalls, dass diskutiert wird, wenn zum Beispiel wie in Tübingen Drohnenforschung stattfindet und da es dann offensichtlich ist, quasi, dass das eigentlich der Zivilklausel widerspricht. Nicht nur eigentlich, sondern sie widerspricht. Und dann wird wenigstens darüber diskutiert, was da quasi geforscht wird. Und ich will nicht wissen, was an technischen Universitäten rund um München, wo die Rüstungsindustrie sehr stark ist, quasi alles an Kooperation läuft. Insofern da Zivilklauseln, wir hätten quasi einfach den Vorteil, dass es nicht für Militär- und Rüstungsforschung, dass die nicht betrieben werden darf.
Und du hoffst jetzt, dass es nicht so passiert wie beim Bayerischen Polizeiaufgabengesetz, was ja dann auch Vorbild war für ganz viele andere Bundesländer, auch ihre Polizeiaufgabengesetze zu verschärfen. Das sollte mit dieser Klage verhindert werden.
Genau. Deshalb ist jetzt auch so wichtig, dass in Bayern hier dagegen geklagt wird und dass Adelheid Rupp quasi die Klage jetzt eingereicht hat, weil es tatsächlich, wenn das hier durchgeht, ist das quasi wie Butter in den anderen Bundesländern. Und wenn das hier verhindert wird, dann hat man tatsächlich Möglichkeiten, in den anderen Bundesländern das auch zu verhindern.
Sagt Friedensforscher Tobias Pflüger von der Informationsstelle Militarisierung IMI in Tübingen. Insgesamt 200 KlägerInnen, darunter 17 Verbände und 185 Einzelpersonen, gehen gemeinsam gegen das Gesetz zur Förderung der Bundeswehr in Bayern vor. Zu den KlägerInnen gehören die GW, die Deutsche Friedensgesellschaft Pax Christi, der Bund für Geistesfreiheit München oder die Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen. Mit Klagen der Einzelpersonen sind zum Beispiel der Musiker Konstantin Wecker und die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Margot Käßmann.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben LoRa München eingeschaltet und Sie hören die Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Seit 1981 gedenken am 21. Februar der Künstler Wolfram Kastner und viele weitere Mitstreiterinnen dem ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Kurt Eisner. Und so war es auch vor 10 Tagen an einem Freitag. In der Kardinal-Faulhaber-Straße, das ist der Ort, wo Eisner am 21. Januar 1919 von einem Rechtsradikalen ermordet worden war, sprachen der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn, der linken Stadtrat Stefan Jagel und Wolfram Kastner. Letzteren fragten wir, warum er das Gedenken seit über 40 Jahren organisiert.
Kurt Eisner war derjenige, der zusammen mit vielen anderen die Adelsdiktatur und die Diktatur des Militärs 1918 beendet hat und für den Demokratie nicht nur ein Lippenbekenntnis war, sondern ein ernsthaftes Anliegen, nicht nur mit Wahlen, sondern auch mit echter Beteiligung. Und er war Pazifist, er war einer, der also wirklich jeden militärischen Einsatz für falsch hielt und sich dagegen nicht nur aussprach, sondern sich dagegen stellte und Streiks organisierte und so weiter. Und er wurde ermordet. Und wir haben, Bayern könnte mal stolz sein auf die Geschichte, 2 Tage vor Berlin wurde der Freistaat Bayern verkündet, die Demokratie vor Berlin. Und es wäre gut, dass man dieses Bewusstsein weiterträgt und dass man da etwas tut dafür, dass diese Demokratie im Sinne Kurt Eisners und der damaligen Demokraten und Revolutionäre weiterentwickelt wird.
Braucht es heute einen Kurt Eisner? Du hast vorhin gesagt, dass er Beteiligungsformen entwickelt hat, wie man Menschen an der Demokratie beteiligt. Was waren das für welche und bräuchten wir heute sowas auch, gerade wenn wir schauen auf die Krise der Demokratie, auf die Krise des Rechtsstaats?
Naja, die Beteiligung der Menschen, des Wahlvolkes, des Souveräns an politischen Entscheidungen ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nur leider wird Demokratie oft als eine Hinterzimmer- und Geheimangelegenheit behandelt. Kurt Eisner und viele andere wollten ein System der Räte, Sozial- und Wirtschaftsräte und so weiter in verschiedensten Bereichen. Das hat man ja in den letzten Jahren schon wieder mal versucht und mit großem Erfolg haben sich dann Menschen daran beteiligt. Aber es sollte eine permanente, ständige Einrichtung werden und sein. Und das ist bis heute noch nicht gelungen, aber das müsste sein. Dann würden die Leute nicht den Eindruck haben, die machen eh, was sie wollen, ohne uns zu fragen, ohne unsere Interessen. Nein, da bedarf einer Diskussion, einer Beteiligung und einer Beschlussfassung im Lichte der Öffentlichkeit.
Jetzt sind wir vorher an der Kardinal-Faulhaber-Straße gewesen, sind dann hierher gezogen. Und hier steht ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ein Ortsschild mit Wegeschild oder wie sagst du dazu? Was habt ihr da eben gemacht?
Eine Informationsstele, wo der Platz, der hier ist, nämlich der Marienhof, benannt wird. Die Stadt hat immer behauptet, Grünflächen wie der Marienhof würden nicht benannt werden. Aber da haben sie es gemacht, mit einer Stele. Und sie machen das an vielen Orten in München. Und ich denke, es ist notwendig, diesen Marienhof eher Kurt-Eisner-Platz zu benennen, nach dem Demokraten. Statt Marienhof, Marienhof heißt er seit 1946. Vorher war dieser Platz eng bebaut, wurde im Zweiten Weltkrieg zerbombt, wurde dann freigeräumt, sodass also da eine Grünfläche entstand. Marienhof deswegen, weil im Mittelalter war dort die Synagoge, die Münchner Synagoge. Und die Synagoge wurde 1349 zerstört, abgerissen. Und die Christen haben dann gerne auf die Orte der abgerissenen Synagoge eine Marienkirche gebaut, eine Marienkapelle. Und 1946 hat man sich dessen entsonnen und hat dann diesen Platz nicht Platz der Menschenrechte, Platz des Friedens, Platz der Republik genannt, sondern Marienhof. Bitteschön. Es wäre höchste Zeit, dass wir im Zentrum dieser Stadt einen Platz haben, der eine demokratische Tradition weiterträgt und wo man viele Informationen dort auch publizieren könnte, zum Beispiel auch Menschenrechte. Wir haben in München einen Platz der Menschenrechte draußen in Riem, hinter dem Einkaufszentrum, am Arsch der Stadt sozusagen. Hier einen Platz, ein Kurt-Eisner-Platz mit einem Stelen für Menschenrechte, das wäre doch mal eine wunderbare, schöne, demokratische Angelegenheit.
Ihr seid ja auch zur Tat geschritten hier. Ihr habt den Marienhof überklebt und da klebt jetzt auf beiden Seiten dieser Informationsstele, wie du sagst, Kurt-Eisner-Platz. Wie lange bleibt's?
Na, ich hoffe, dass es dauerhaft bleibt und dass in der Stadt ein Einsehen allmählich sich entwickelt, dass man diesen Platz doch Kurt-Eisner-Platz nennen sollte und nicht Marienhof.
Das sagt Wolfram Kastner, der den Marienhof gerne in Kurt-Eisner-Platz umbenennen möchte. Wie wichtig Eisner für die Entstehung der Demokratie in Bayern war, das haben wir den SPD-Landtagsabgeordneten Florian von Brunn nach seiner Rede in der Kardinal-Faulhaber-Straße gefragt.
Kurt Eisner ist derjenige, der den Freistaat Bayern ausgerufen hat und er hat viel bewirkt. Er hat das Frauenwahlrecht eingeführt mit seinen Mitkämpferinnen und Mitkämpfern. Er hat den 8-Stunden-Tag damals möglich gemacht. Er wollte die Demokratie nach Bayern bringen und weiterentwickeln. Einfach ein toller Mensch. Ich bin auch schon öfters hier gewesen, habe auch schon öfters geredet. Ich finde es wichtig, dass man daran erinnert, weil die CSU tut ja immer so, als wenn sie den Freistaat erfunden hätte. Aber es war aber ein unabhängiger Sozialdemokrat, Kurt Eisner.
Und was kann uns Kurt Eisner, was sagt uns Kurt Eisner noch heute? Können wir ihn heute noch als Vorbild nehmen?
Auf jeden Fall, gerade in den Zeiten, wo Rechtsextremismus wieder Zulauf hat, und zwar starken Zulauf in Deutschland, glaube ich, kann man viel von ihm lernen, wie man die Demokratie belebt, Ideen entwickelt, um die Menschen mehr zu begeistern für die Demokratie, um mehr Beteiligung zu ermöglichen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt alles. Wir müssen unsere Demokratie stärken. Und auch da hat Kurt Eisner Ideen gehabt, die gut sind.
Welche?
Naja, zum Beispiel, dass man die Bürger auch mitbestimmen lässt in Räten. Wir haben das ja zum Teil, Betriebsräte sind so ein Beispiel, aber dass man eben auch mehr Mitsprache ermöglicht. Bürgerräte, das gibt ja jetzt auch schon öfters, die dann eben Parlamente beraten, die bei Verwaltungsentscheidungen mitreden. Also sich aktiv an der Demokratie zu beteiligen und das vielleicht auch in der Schule schon zu lernen, ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Demokratie zu stärken.
Vielleicht noch ein Wort zur Bayerischen Staatsregierung, auch zu Markus Söder. Warum hat der Ministerpräsident so große Probleme, den Namen Kurt Eisner überhaupt auszusprechen? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Ich weiß, dass es bei irgendeinem Landtag, er zwar die königliche Hoheit in Bayern direkt angesprochen hat, aber das Wort, den Namen von Kurt Eisner in einer Rede kein einziges Mal erwähnt hat.
Ja, das war damals zum Staatsakt zur Gründung des Freistaats Bayern, wo die Wittelsbacher da waren und er Kurt Eisner nicht erwähnt hat, aber eben die Wittelsbacher als königlichen Vertreter der Wittelsbacher als königliche Hoheit angeredet hat. Ja, ich glaube, er ist geschichtsvergessen in diesem Fall. Er ist konservativ, er kann nicht anerkennen, dass es ein Sozialist, ein unabhängiger Sozialdemokrat war, der den Freistaat Bayern begründet hat. Und das ist eigentlich klein.
Soweit der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn über den wenig rühmlichen Umgang des Markus Söder mit dem Gründer des Freistaats Bayern, Kurt Eisner. Mitorganisiert wurde das Gedenken an Kurt Eisner vom Verein Das andere Bayern. Warum der Verein da seit vielen Jahren dabei ist und für was Kurt Eisner steht, das erläutern zunächst Assunta Tamileo und Michael Heininger.
Er steht für mich für Freiheit, für Demokratie, für Mut, für Zivilcourage. Nach dem Krieg in einer ziemlich verworrenen Zeit.
Alleine um zu zeigen, dass es nicht sein kann, dass wir die Errungenschaften dieses einmaligen und ersten Ministerpräsidenten einfach ja, gar nicht erwähnen, nicht mehr dran denken, so wie unser amtierender Ministerpräsident, der wahrscheinlich der Ansicht ist, der Freistaat Bayern wäre von der CSU erfunden worden.
Warum ist für dich Kurt Eisner eine wichtige Person?
Er war vielleicht ein realistischer Optimist. Und für mich als Frau würde ich mal sagen, mir tat schon reichen, dass er das Frauenwahlrecht erfunden hat.
Wir erinnern an seinen Todestag, dem 21. Februar. Seit vielen, vielen Jahren an dem Platz in der Kardinal-Faulhaber-Straße, wo er hinterhältig von Graf Arco von Wallay ermordet wurde. Bis heute gelingt es dem Freistaat Bayern nicht, ihn zu würdigen. Er ist der einzige Ministerpräsident, der nicht mit einem Porträt im Landtag an der Wand hängt, so wie all die anderen. Und die Regierung hat kein Interesse daran, dieses Erbe überhaupt irgendwie politisch hier zu würdigen.
Sagt die Gewerkschafterin Elke Hahn, ebenfalls vom Verein Das andere Bayern. Mit dabei in der Kardinal-Faulhaber-Straße war die linke und auch für den neuen Bundestag wiedergewählte Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke.
Für mich ist das einfach ein wichtiger Termin und wann immer ich in München bin, versuche ich auch hierher zu kommen, weil mir auch die Traditionslinie für München einfach wichtig ist und ich sowieso auch sehr traurig drüber bin, dass von offizieller Seite so wenig an Gedenken und an Erinnerungskultur diesbezüglich stattfindet und deswegen müssen wir das selber hochhalten.
Wer war für dich Kurt Eisner?
Für mich war Kurt Eisner an erster Stelle ein Revolutionär. Es war jemand, der die Gesellschaft radikal zu was Besserem verändern wollte. Radikal demokratisch, radikal gleicher, radikal pazifistisch. Und dabei ist er aber nie hart vorgegangen oder unmenschlich vorgegangen, sondern es war immer jemand, der versucht hat, mit den Menschen zusammen Politik zu machen, sie zu begeistern, sie zu mobilisieren, Mehrheiten zu gewinnen. Ja, von beiden, also Menschen, die wirklich, ja, die diese Gesellschaft zu was Besserem machen wollen und das auf eine sehr, sehr humanistische Art und Weise. Von beiden haben wir zu wenig in der Politik.
Das heißt, man könnte von Kurt Eisner heute noch lernen. Was genau heute wäre wichtig, so eine Person zu haben?
Na, die Haltung. Es ist einfach eine radikal demokratische Haltung gewesen, eine sozialistische Haltung und also eine, die die Menschen einfach ja gleicher machen wollte, ja, sie eben, die soziale Ungleichheit bekämpfen wollte, die Ungerechtigkeit bekämpfen wollte und eine Haltung, die den Krieg bekämpft hat. Und alles drei ist heute hochaktuell und gleichzeitig gerät es zu sehr in Vergessenheit und deswegen bin ich dankbar über diejenigen hier, die dieses Andenken auch hochhalten und jedes Jahr hier auch an das schreckliche Attentat ja auch verübt von einem Rechtsextremen, von einem Judenhasser und einem Antidemokraten, die das Gedenken daran auch hochhalten.
Soweit die linke Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke. Im Hintergrund sang und spielte übrigens Michaela Dietl, die das musikalische Rahmenprogramm übernommen hatte. Sie hörten Ausschnitte von der Gedenkfeier in der Kardinal-Faulhaber-Straße vom Freitag, wo der Ermordung des ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern am 21. Februar 1919 gedacht wurde.
Brutalstmöglicher Aufklärung.
Lora 92.4, weil's klar macht.
Nach dem schrecklichen Anschlag auf eine Demo der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag fand am Abend noch auf dem Odeonsplatz eine Kundgebung statt. Dort wurde der Opfer gedacht, aber auch davor gewarnt, sich den rechten Hetzern anzuschließen. Wir hören jetzt von der Kundgebung Arif Haidari vom Münchner Migrationsbeirat, Harald Pürzel, Vorsitzender von Verdi München, Elke Hahn, Vorsitzende der Gewerkschaft GEW München. Moderiert wurde die Veranstaltung von Laura und Anmelder der Demo war Stadtrat Thomas Lechner. Und mit dem starten wir jetzt.
Es ist wichtig, dass wir zusammenstehen. Deswegen war mir das wichtig, dass wir hier auch zusammenstehen, auch sprichwörtlich in schwierigen Momenten wie diesen. Dass wir nicht falsch reagieren, dass wir mit Fakten arbeiten, dass wir nicht über Dinge reden, die wir nicht wissen und dass wir insbesondere für die Menschen da sind, die nah am Geschehen waren, die möglicherweise verletzt wurden, die Sachen mitbekommen haben, die traumatisiert sind und so weiter. Für die in allererster Linie, an allererster Stelle sind wir jetzt hier mal zusammen und für die ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zusammenstehen. Dann möchte ich noch kurz sagen, wie es dazu kam, dass wir so schnell jetzt auch eine Kundgebung hinbekommen haben und warum wir die machen und hier machen. Irgendwann kam plötzlich so eine Meldung, da war die Meldung da, dann schaltet man das Radio ein, ich war in der Arbeit und ich habe in der Arbeit noch die Durchsage von der Polizei gehört, die gesagt hat, man kann überhaupt nicht einschätzen, was da passiert ist. Es könnte sein, dass der junge Mann Gas und Bremse verwechselt hat. Und 3 Minuten später war die erste Pressekonferenz von Markus Söder, der bereits mit ersten Einschätzungen zum Thema kam. Und das war für mich der Moment, wo ich erstmal eine Mail ans KVR geschrieben habe und alle großen Plätze in München reserviert habe, weil ich mir gedacht habe, wir müssen als Zivilgesellschaft antworten. Wir müssen mal von unten sagen, wie wir solche Dinge wahrnehmen. Und wir finden es inakzeptabel, absolut inakzeptabel, dass das, was heute passiert ist oder vergleichbare Geschichten für Wahlkampfzwecke oder andere populistische Narrative, wie auch immer benutzt werden, wir verwehren uns dagegen. Gerade in einer Stadt, in der letzten Samstag 250.000 Menschen gegen rechts auf die Straße gegangen sind, gegen den Rechtsruck und gegen diese Entwicklungen in der Stadt München. In dieser Stadt wollen wir auch mal als Zivilgesellschaft als erstes das Wort haben und wir reden nicht über das, was dort passiert ist, weil wir es noch gar nicht wissen. Wir halten uns an Fakten. Alternative Fakten sind die Sachen von anderen Leuten, nicht von uns. Für uns geht es um Solidarität, um Miteinander, um Zusammenstehen und vor allen Dingen um unsere sehr stark betroffenen Mitbürgerinnen mit Migrationsgeschichte, die mehr und mehr in den Fokus von rassistischen Anfeindungen geraten, die angegriffen werden, die bedroht sind, wo wir Schutzstrukturen organisieren müssen. Dafür müssen wir zusammenstehen, das muss unser primäres Interesse sein, ob Wahlkampf ist oder nicht. Dafür steht eine Stadt wie München ganz besonders. Und eine letzte Bemerkung noch, weil die Debatten immer so rauf und runter gehen um das mit dem Rechtsruck und was da alles so passiert. Ich möchte gerne an dieser Stelle mit euch heute eine Vereinbarung treffen, wie wir diesen Rechtsruck definieren, damit wir uns nicht immer wieder in die Quere kommen und an der Stelle, wo Solidarität und Menschlichkeit und Miteinander so wichtig ist und streiten. Für mich ist der Rechtsruck dort, wo Menschenrechte aufs Spiel gesetzt werden oder als Manövriermasse, taktisches Manöver benutzt werden, statt sie zu respektieren. Dort beginnt der Rechtsruck, egal von wem das gemacht wird. Von den Nazis sowieso, da erwarten wir nichts anderes. Leider manchmal auch von Vertretern der höchstoffiziellen Politik und das möchten wir nicht. Wir möchten die Menschenrechte einhalten. München ist eine vielfältige Stadt. Wir haben so viele Veranstaltungen mit München ist bunt. Wir hatten die Lichterkette mit 500.000 Leuten schon 92. Wir haben letztes Jahr die Riesendemo gehabt. Wir hatten jetzt 250.000 Leute und wir stehen hier zusammen. Und das war mir jetzt einfach mal wichtig, als Bürger zu Bürgerinnen zu sprechen und die Politik in dem Sinn außen vor zu lassen. Danke, danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und jetzt übergebe ich an die Moderation und die Beiträge, die jetzt kommen.
Liebe Freundinnen, liebe Kolleginnen, diese Demonstration, diese Kundgebung hat einen sehr provisorischen Charakter und auch ich bin noch ziemlich durch den Wind. Mir ist es heute gegangen, wie euch vermutlich vielen hier, dass plötzlich die Nachrichten von Freundinnen, von Kolleginnen kamen, die sich auf der Kundgebung befunden haben, auf der Demonstration befunden haben von Verdi. Und damit hat ein Zustand der Angst und des Schocks eingesetzt, der für mich und wahrscheinlich für viele hier noch nicht so ganz überwunden ist. Deshalb seht mir auch nach, wenn es vielleicht der Charakter hier sehr provisorisch ist, wenn ich manchmal vielleicht auch ein bisschen drumherum rede. Während wir noch alle unter Schock standen, kam zu dem Schock dann die Angst. Die Angst um unsere migrantischen und geflüchteten KollegInnen, die zu diesem Zeitpunkt, wo noch überhaupt nichts klar war, bereits von Hetze und Anfeindungen betroffen gewesen sind. Und wir haben heute uns hier versammelt, wir stehen hier heute zusammen, weil wir das nicht zulassen wollen, weil wir mit unseren Gedanken bei unseren KollegInnen sind, den Verletzten sind und weil wir nicht zulassen wollen, dass das instrumentalisiert wird von Leuten, die einen Angriff auf eine Gewerkschaftsdemo auch noch nutzen wollen, um einen weiteren Angriff auf Geflüchtete, auf migrantische KollegInnen zu nutzen. Das ist nicht okay. Danke, dass ihr hier seid und ich freue mich sehr, dass Harald Pützel hier ist, der Vorsitzende von Verdi München und zu uns auch ein paar Worte sagen wird. Danke.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Münchnerinnen und Münchner, es fällt mir nicht leicht, hier etwas zu sagen. Ich hätte mir den Verlauf dieses Tages ganz anders vorgestellt. Ich hatte gehofft, dass wir hier als Gewerkschaft stark und deutlich auftreten im Rahmen der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes, deutlich machen können, was wir für Ziele verfolgen, gemeinsam kämpfen für einen Tarifabschluss und dann passiert so ein Anschlag und so wie es derzeit aussieht, war es wohl Absicht. Ich meine aber, wir sollten da sehr zurückhaltend sein in der Bewertung und erstmal abwarten, was die weiteren Ermittlungen da ergeben. Ich möchte den Blick vor allem auf die Kolleginnen und Kollegen wenden, die heute zum Teil ganz schwere Verletzungen davongetragen haben. Und ich möchte von hier aus auf jeden Fall allen, die da heute verletzt worden sind, die da heute traumatisiert worden sind, weil sie das mit angesehen haben, weil sie es mit ansehen mussten, auf jeden Fall jede Unterstützung von Seiten von Verdi München zusagen. Es ist schwer, ich möchte mich aber trotzdem wenden an die Familien der Opfer und ihnen von hier aus zusagen, wir werden sie unterstützen, wo wir nur können. Ich habe noch keine Namen, aber wir wissen so viel und das ist auch ein Zeichen dessen, wie unsere gewerkschaftliche Organisation sich zusammensetzt. Da sind Kollegen aus Bereichen betroffen gewesen, wo der Anteil an Menschen, die entweder selbst oder deren Eltern oder Großeltern zugewandert sind nach Deutschland, betroffen. Und allein das sollte uns dazu anhalten, dass wir jetzt nicht vorschnell uns den rechten Hetzern anschließen, die hier verallgemeinern, weil der Täter offenbar ein Afghane war und das nutzen wollen für ihre Hetze gegen alle Leute, die nicht hier in Deutschland seit Generationen leben. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sind als Gewerkschaft eine Gemeinschaft von Menschen, die für gemeinsame Ziele treffen, wo es vollkommen egal ist, wo jemand herkommt. Wichtig ist, dass er die gewerkschaftlichen Ziele, die gewerkschaftlichen Bestrebungen teilt, aber nicht, wo er herkommt. Man darf solche tragischen Ereignisse nicht dazu nutzen, zu hetzen gegen Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, die mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind. Das weisen wir zurück. Und ich will in aller Deutlichkeit sagen, wir werden das auch weiter zurückweisen. Und wenn sich herausstellen sollte, dass das ein Anschlag war von einem Menschen, der vielleicht nicht nur einfach wahnsinnig war, das war er mit Sicherheit, das tut man sonst nicht, sondern der einer Ideologie angehangen ist, einer islamistischen oder was auch immer. Wir werden uns trotzdem nicht spalten lassen in der Gewerkschaft. Wir werden zusammenstehen, egal ob jemand Christ ist, egal ob jemand Moslem ist, egal ob jemand Atheist ist, auf das kommt es nicht an. Wir sind Menschen, wir kämpfen für gemeinsame Ziele, wir lassen uns nicht spalten, wir werden weiter solidarisch sein. Und wir werden alles dafür tun, dass die Kräfte, die jetzt versuchen zu spalten, die Bevölkerung zu spalten, aber auch unsere gewerkschaftliche Organisation zu spalten. Die ersten Hetzer sind bereits auf den sogenannten sozialen Medien unterwegs, schreiben Kommentare, die übel sind. Wir löschen diese Kommentare so schnell, wie es irgendwie möglich ist. Und wir werden diesen Leuten überall entgegentreten und ihnen deutlich machen, dass für uns ein sogenannter Migrationshintergrund keine Rolle spielt, wo jemand herkommt, welche Sprache er spricht, welche Hautfarbe und welchen Augenwinkel er hat, das spielt keine Rolle für uns. Wir sind Menschen und wir haben alle Menschenrechte und wir werden versuchen, diese Menschenrechte zu wahren. Mir ist zugetragen worden, dass auch hier wohl am Rande der Demonstration schon Rechte unterwegs waren, die sich dieses tragische Ereignis zunutze machen wollen. Wir weisen das zurück, wir lassen uns nicht spalten. Wir werden weiterhin auch in dieser Tarifrunde, so sehr wir unter Schock stehen, wir werden unsere Ziele gemeinsam weiterverfolgen. Ich danke euch, ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir halten zusammen.
Vielen Dank an Harald Kürzel. Mir ist gerade gesagt worden, und wenn ich mich so umblicke, dann scheint mir das auch realistisch, dass 4.000 bis 5.000 Menschen sich hier spontan versammelt haben, dass wir 4.000 bis 5.000 Menschen sind. Liebe Freundin, der Angriff heute ist gegen eine Gewerkschaftsdemonstration gewesen. Und das ist das besondere Merkmal, der Harald hat es auch schon gesagt, der Gewerkschaften, dass wir gerade, ist sozusagen das Mittel der Solidarität und ist das Mittel des gemeinsamen Kampfes. Es hat auch die GEW Bayern aufgerufen und ich bin sehr froh, dass auch die Geschäftsführerin Elke Hahn heute hier ist und ein paar Worte zu uns sprechen wird. Danke, dass ihr so unglaublich zahlreich hier seid.
Es ist kein Tag der großen Reden heute, auch nicht seitens der Gewerkschaften, die da heute betroffen waren, hier in München beteiligt waren und das alles mitbekommen haben. Ich danke meinen Vorrednerinnen und Vorrednern. Ich möchte mich allem anschließen, was gesagt wurde. Und das ist auch im Moment, steht das im Vordergrund. Unsere Gedanken sind vor allem bei den Mitgliedern, den Demonstrierenden, die heute in dem Demozug verletzt wurden, schwerst verletzt wurden, deren Familien. Und hier gilt es jetzt in den nächsten Stunden und Tagen auch besonnen zu überlegen, gemeinsam im DGB mit den Gewerkschaften, was zu tun ist. Man kann sich keine Strategie aus dem Ärmel schütteln an solchen Tagen. Und was heute im Vordergrund stand, war, den Schrecken überhaupt mal zu verstehen. Bisher hat man es immer noch nicht verstanden. Miteinander zusammenzustehen, zu gucken, wo Ängste sind und den Leuten, Mitgliedern zu helfen. Und da möchte ich jetzt auch noch mal, weil wir waren im Eine-Welt-Haus, wo Verdi ganz schnell den großen Saal organisiert hat, was toll war, weil da konnte man zusammenkommen, sich unterhalten, versuchen, das, was geschehen ist, irgendwie zu begreifen. Und ich möchte mich bedanken oder im Namen der Gewerkschaften bei all den Ersthelferinnen und Ersthelfern, dem Roten Kreuz, allen, die da waren, auch Mitgliedern aus den Gewerkschaften, die spontan gesagt haben, ich kenne mich hier aus, ich kann beraten, ich kann zuhören. Das war unglaublich wichtig, auch wenn es manchmal nur für einzelne wenige war. Und hier würde ich um Applaus bitten, weil das war wirklich toll. Und wir selbst haben ja so etwas zum Glück noch nie erlebt. Und deswegen, das ist so eine Dynamik, die da passiert. Und natürlich gibt es Diskussionen und Überlegungen, was ist zu tun. Und ich möchte mich jetzt ganz explizit beim Thomas und den anderen Organisatorinnen bedanken, dass sie das hier heute ermöglicht haben. Ich habe in der U-Bahn gerade ein Beispiel einer Nachbarin, die mich getroffen hat, gemerkt, dass das ja für alle, die es mitbekommen haben von außen, auch ganz schlimm ist oder vielleicht noch schlimmer, ich weiß es nicht, und die das Bedürfnis hatten, mitzukriegen, was los ist, oder hier zu stehen, nicht mitzukriegen, was los ist, sondern einfach Solidarität auszudrücken. Und deswegen war das hier heute doch richtig und ganz wichtig. Und herzlichen Dank dafür nochmal. Und lasst uns auch gemeinsam weitermachen. Danke. Ich möchte jetzt als nächstes den Arif auf die Bühne bitten vom Migrationsparat.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass so viele Leute hier erschienen seid. Ich habe keinen Redebeitrag geschrieben. Es tut mir sehr, sehr leid und ich hoffe, wir hätten uns woanders getroffen. Aber es ist auch sehr schön, dass es zahlreiche Menschen hier gekommen sind. Ich würde nur einen Punkt ansprechen. Wir stehen in einem Wahlkampfmodus, soll ich sagen. Und momentan, wir sehen in den letzten Jahren, jede Attentat oder jeder Angriff wird das sofort verallgemeinert. Wir müssen, wenn wir über Geflüchtete reden, müssen wir nicht nur über eine Person, der was Falsches getan hat, ansprechen. Wir müssen auch über diejenigen reden, die 2015 gekommen sind. Und über 68% von denen arbeiten hier in Deutschland. Die sind integriert, die sind unsere Nachbarn, die sind unsere Kollegen, die sind unsere Helfer. Und ich habe heute auch, ich komme selber aus Afghanistan, habe auch mit Leuten in Afghanistan, aber auch hier in der Community geredet. Die haben so tief Trauer gezeigt und auch distanzieren sich auf jeden Fall von solchen Taten. Aber wir müssen nicht das verallgemeinern. Afghanen sind nicht so, Geflüchtete sind nicht so, Migranten sind nicht so und keine Mensch, jede einzelne Tat, wo begeht, das ist nur, weil diese Personen in ihre Heimatländer Krieg erlebt haben und deswegen, das muss das anstatt irgendwie als Wahlkampfthema zu nutzen, da muss das Lösungen gegeben werden. Die Menschen kommen hier, leben 5 bis 6 Jahre in geschlossene Räume oder auch sehr kleine Räume, die werden irgendwann durchdrehen und dann kommt das solche Attentaten und dann wird das sofort irgendwie politisch genutzt. Ich war gerade auch auf dem Weg zu hier, habe ich auch mit der afghanischen Community geredet, die zahlreiche von denen versuchen auch in den nächsten Tagen Aktionen auf die Beine zu stellen, um Solidarität zu zeigen, um zu zeigen, dass wir gegen Gewalt sind und dass wir auch füreinander sind, dass wir wollen auch hier uns integrieren. Meine Bitte an die PolitikerInnen, aber auch an die Medien da sind, dass Menschen zeigen, also nicht nur negative Beispiele zeigen, sondern positive Beispiele auch gezeigt werden. Diese letzten Jahre, fast alle PolitikerInnen, fast alle politischen Parteien reden von illegalen Einwanderern, illegalen Migranten. Das betrifft mich auch und das verlässt einfach Wunde und das ist auch sehr schwierig. Warum distanzieren wir uns von solchen Worten nicht? Warum sagen wir nicht schutzsuchende Geflüchtete, anstatt zur Schutzsuchende sagen wir illegale Einwanderer? Die sind Menschen, die kommen hier und brauchen Schutz. Und wir müssen die Grenze aufhalten mit Abschiebungen, mit Abschrecken, mit Bezahlkarte und solche Lösungen werden wir diese Sachen nicht lösen. Wir müssen anstatt Millionen Euro in Bezahlkarte zu investieren, den Millionen Euro in Deutschkursen investieren, diese Millionen Euro in Schulen investieren. Ich habe letzte Woche mitbekommen, dass Bund versucht, über 80% von Deutschkursen wegstreichen. Also wenn eine Person keine Möglichkeit hat, sich zu integrieren, um zur Sprache zu lernen, dann passiert solche Sachen. Und anstatt zu sagen, hey, wir stecken mehr Geld in die Deutschkursen oder auch in Integration, die verkürzen und dann, wenn es solche Attentaten kommt, dann wird das sofort irgendwie genutzt. Und mein Appell ist, bitte redet euch mit euren Kollegen, mit euren Freunden, dass sie offen werden sollen und dann auch eine Politik wählen, die nicht nur versuchen zu schrecken, sondern eine Politik wählen, die offen sind für alle. Dankeschön.
Das war zum Schluss Arif Haidari vom Münchner Migrationsbeirat von der Kundgebung auf dem Odeonsplatz, wo den Opfern des Anschlags auf der Verdi-Demo gedacht wurde.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851 089 480 2851.
Und damit sind wir am Ende der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München angelangt. Falls Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder gar Mitglied werden wollen, dann finden Sie alle Informationen unter www.bfg-münchen.de. Und das war jetzt die letzte Sendung des Bunds für Geistesfreiheit am ersten Dienstag im Monat. Wir wechseln ab sofort auf den Mittwoch und da senden wir auch am ersten Mittwoch im Monat. Das ist im April, der 1. April, aber die Uhrzeit wird sich ändern. Es wird nicht mehr 17 Uhr sein, sondern 19 Uhr. Also die nächste Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München am Mittwoch, den 1. April um 19 Uhr. Und falls Sie da keine Zeit haben, alle Sendungen des Bundes für Geistesfreiheit München können Sie auf www.bfg-münchen.de nachhören. Auch die eben gehörte. Und bei LoRa München geht es jetzt weiter mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten. Bleiben Sie dran!